Amen. Kann mich gut hören? Hinten? Ja, alles? Okay, sehr gut. Ich habe mir heute ein, über die Liebe zum Hebräerbrief oder über meine Liebe zu dem Hebräerbrief weiß schon oder nicht, falls nicht jeder, aber die meisten hier anwesend, hoffe ich zumindest, weil ich ja nicht zum ersten Mal hier predige und ich bin froh, immer wieder hier zu sein. Ich fühle mich schon nicht fast, sondern ich fühle mich tatsächlich schon wie zu Hause, auch unter gewissen unter diesen Umständen. Und ich habe mir überlegt, worüber ich predigen soll. Und ihr wisst ja, ich habe ja schon mehrmals erzählt, dass ich versuche, irgendwie im Kalender nachzuschauen. Gibt es irgendwie im kirchlichen Kalender oder im jüdischen Kalender oder generell im Kalender so Tage, die mich irgendwie zu einem Thema bewegen? Das erleichtert dann mir als Prediger die Suche des Themas. Und am 9.11. Gab es ja einen Gedenktag und dann habe ich gedacht, okay, über jetzt Pogromnacht zu predigen wäre jetzt nicht das, was ich machen will. Das ist ein anderes Thema, aber dann habe ich mir überlegt, okay, Gedenken, ja, wo kommt dann das Thema Gedenken in der Bibel vor? Und dann dachte ich mir, okay, du magst ja schon Hebräerbrief, das heißt, du kannst auch hier im Hebräerbrief nachschauen. Und da habe ich diese Stelle gefunden, Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Dann habe ich gedacht, okay, das ist eine gute Stelle, eine kleine Stelle im Hebräerbrief, aber auf jeden Fall ein, da habe ich ein gutes Thema gesehen. Als erstes paar Worte zum Hebräerbrief. Das ist ja eine Predigt, eine Art Homilie. Das heißt, das ist zwar geschriebener Text, aber ein Text, der gesprochen wurde, ein Text, der gepredigt wurde. Und der Autor selbst nennt den Text im Kapitel 13, Vers 22, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Kurz geschrieben, 13 Kapitel, einiges Text, kurz geschrieben heißt für mich was anderes. In der modernen Zeit kurz geschrieben heißt eine schnelle Nachricht. Ich komme gleich etwas abholen oder eine kleine Verabredung als Textnachricht. Aber der Autor meinte vielleicht, dass er noch mehr schreiben konnte, aber auf jeden Fall nicht mehr geschrieben hat. Bei uns heißt das Wort der Ermahnung. Man denkt ja bei dem Wort der Ermahnung direkt eventuell an eine Art Züchtigung. Ja, das ist so ein ermahnendes Wort, ein ernstes Wort. Im Griechischen heißt es etwas anderes. Logos des Paraklesios. Das Wort Paraklesios oder Paraklesis heißt ja Ermahnung, aber auch Ermutigung. Zum Beispiel das Wort Paraklet hat vielleicht der eine oder andere gehört als eine Bezeichnung des Heiligen Geistes. Und Luther hat in den Evangelien das Wort dann als Tröster übersetzt. Ja, das heißt, hier dieser Hebräerbrief hat beides in sich, einmal Ermahnung und einmal Ermutigung. Für den Autor oder für den griechisch lesenden Leser gehört das im Prinzip zusammen. Das kann man nicht so auseinander trennen. Ja, man kann nicht nur ermahnen, sondern eine Ermahnung soll auch eine Ermutigung für den Zuhörer sein. Und im Hebräerbrief sind dann diese drei Themen, Ermahnung, Ermutigung und ziemlich tiefe Lehre irgendwie, verflochten, verbunden, miteinander verbunden, die sind im Prinzip untrennbar. Und in diesem Wort der Ermahnung oder der Ermutigung sagt er am Schluss des Briefes einige Ermahnungen oder Ermutigungen für die Leser. Und darunter auch, gedenket eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Die Führer, das ist ein gut gewähltes und vielleicht nicht so gut gewähltes Wort. Die anderen Übersetzer sagen dann, gedenket eure Gemeindeleiter zum Beispiel, ist auch eine Möglichkeit, den Text zu übersetzen. Das ist schon eine Art der Erklärung dieses Wortes. Auch gedenkt eure Leiter oder Gemeindevorsteher gibt es auch. Ja, wir sehen, das Wort an sich hat so eine Bedeutung für eine führende Person, für eine leitende Person. Und so wie das aussieht, hieß das Wort damals ein Amt oder bezeichnete damals ein Amt in, nicht nur jetzt in der Gemeinde, auch in Stadträten zum Beispiel oder auch militärisch auch und so weiter und so fort. Irgendwie eine Persönlichkeit, die ein autoritatives Amt innehatte und auch den ausgeübt hat. Und es geht dann in diesem Fall, so wie viele oder einige vermuten, um ein Leitungsgremium. Im Neuen Testament wird weniger von einem Pastor gesprochen als der Gemeindeleiter, sondern mehr von Vorsteher in der Gemeinde, mehr von einem Gemeindegremium. Man spricht dann auch hier in Plural. Ja, das sind dann mehrere Gemeinden. Generell im Neuen Testament sind dann mehrere Menschen als Gemeindevorsteher gemeint und nicht nur einer, der dann das Amt innehat. Dann geht es hier nicht nur um die einfachen Führer, nicht nur um einfache Gemeindeleiter, sondern die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Hier ist dann unter dem Wort Gottes das Predigen an sich selbstverständlich gemeint, aber zu damaligen Zeit ging es nicht explizit um das Predigen als eine Tätigkeit des Gemeindeleiters, wie wir das heute kennen, sondern es ging auch darum, dass man von Menschen gesprochen hat, die das Zeugnis zum Beispiel gebracht haben, die Jeschua gepredigt haben, die von seinem Tod und Auferstehen geredet haben. Das heißt, das waren dann die Menschen, die der Gemeinde oder der Zielgruppe ziemlich bekannt waren, die in der Gemeinde auch ein Amt hatten. Dann haben wir hier gedenkt eure Führer. Gedenken im alten Orient ist dann eigentlich die Gedenkkultur, diese Erinnerungskultur ziemlich verbreitet. Sie unterscheidet sich etwas von dem modernen europäischen Gedenken oder von der heutigen Gedenkkultur, wie sie in Westeuropa vor allem verbreitet ist, dass man sie an ein Ereignis einfach gedenkt. Man hat dann Gedenktage und so weiter und so fort. Das ist dann so schon alles ausgearbeitet. Vielleicht hat der eine oder andere von euch am 9.11., am 9. November an die Pogromnacht oder die Kristallnacht gedacht und an einem oder andere, an einer oder anderen Gedenkveranstaltung teilgenommen. Es ging ja leider nicht irgendwie an eine Präsenzveranstaltung teilzunehmen, aber es gab einige Online-Veranstaltungen, an denen man auch teilnehmen konnte. Das heißt, die Gedenkkultur heute ist etwas komplexer geworden als zur damaligen Zeit. Im Alten Testament wiederholt der Allmächtige sehr oft, gedenkt zum Beispiel meine Worte. Ja? Man soll sich an das erinnern, was der Allmächtige gesagt hat. Und dieses Erinnern ist nicht einfach, man erinnert sich an die Vergangenheit. Ja? Heute, selbstverständlich auch ein Gedenktag, ist nicht einfach ein Erinnern, sondern diese Erinnerung soll unser Denken prägen, soll unser Handeln auch prägen. Aber dieses Gedenken ist nicht als Teil der geschichtlichen Kultur zu verstehen, dass man einfach an eine Biografie denkt und irgendwie dann eine Biografie schreibt, um die Fakten von einer Menschengruppe festzuhalten. Ja? Darum geht es hier nicht. Dann weiter geht es hier im gleichen Brief, im Kapitel 10, ab Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren bleibenden Besitz habt. Das war jetzt die Elberfeld-Übersetzung, Hebräerbrief, Kapitel 10, 32 bis 34. An einer anderen Stelle erinnert der Autor die Adressaten daran, dass sie am Anfang ihres Glaubens gelitten haben. Deswegen spricht man auch ja von der Zielgruppe als eine leidende Zielgruppe, die Leid gelitten hat für ihren Glauben. So ist der allgemeine oder von den meisten angenommene Ansatz, wenn man über die Zielgruppe spricht. Dann heißt es im Vers 7, im Kapitel 13, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Schaut den Ausgang ihres Wandels an. Oder auch schaut genau den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hier geht es in erster Linie um die um den sogenannten Lebensausgang, ja, der Leiter, den man sich anschauen soll. Es soll keine bloße Rückerinnerung an Vergangenes sein. Es soll nicht einfach erinnert werden, wie sie waren, was sie waren. Es geht ja darum, dass diese Erinnerung, diese Anschauung eine prägende Kraft für die Gegenwart wird. Ja? Denn die Adressaten beim Anschauen des Lebensausganges der Leiter oder der Gemeindeleiter sollen die deren Glauben nachahmen. Und es geht hier nicht um was sie geglaubt haben in erster Linie, das ist dann auch zu verstehen, sondern um wie sie geglaubt haben. Denn der Hebräerbrief oder das Grundmotiv des Textes, des Hebräerbriefes, ist der Glaube als Standhaftigkeit. Ja, so der Glaube ist dann das, was der Mensch eigentlich in sich trägt. Ja, Standhaftigkeit ist dann nicht, was der Mensch glaubt, sondern wie er glaubt. Wie standhaftig ist er? Genau das soll bei den Gemeindeleiter oder wie hier in der Elberfeld-Übersetzung steht, bei den Führern dann geschaut werden. Dann, wie gesagt, es geht ja um den Ausgang. Das heißt, das sind diejenigen, die schon gelebt haben. Die meisten Ausleger sind sich dann einig, es geht schon um die Verstorbene, um die vorherige Generation der Gemeindeleiter, die Gemeinde geprägt haben. Manche sehen hier auch ein Märtyrertum, was aber so aus dem Text nicht ersichtlich ist. Man sieht aber, dass diese Menschen ihr bis zum Ende des Lebens standhaft geblieben sind. Und bei dieser Nachahmung geht es um dieses Imitatio Fidei, um dieses Nachahmung oder Imitieren des Glaubens, das Nachfolge von jemandem. Das heißt, die Leser sollten sich an ihre Gemeindeleiter erinnern, die sie gekannt haben, die sie geprägt haben. Die sollen bei ihnen sehen, wie sie mit dem Glauben vorangekommen sind. Wir sehen aus dem Text, dass die Adressaten weiterhin in schwierigen Situationen sich befanden. Und genau dieser Ausgang der Gemeindeleiter soll für sie prägend sein für die Zukunft. Das gilt in erster Linie für die Leser. Was ist dann für uns übrig? Wie sollen wir mit diesem Text leben? Was ist dann für uns das Wort Gottes? Wir haben auch Gemeindeleiter, wir haben auch vielleicht Menschen, die uns zum Glauben geführt haben. Wir haben Menschen, die uns geprägt haben. Wir haben Menschen, die für uns ein großes Vorbild oder deren Leben für uns ein großes Vorbild war. Es ist so, dass aktuell in der Welt viele Menschen für ihren Glauben auch leiden müssen. Manche müssen auch ihr Leben für den Glauben verlieren. Das ist die Realität, mit der wir hier in Deutschland vielleicht nicht konfrontieren, aber in einigen anderen Ländern ist das der Fall. Das heißt, sie leiden und sie sterben auch für ihren Glauben. Es klingt vielleicht in diesem Kontext makaber. Ich sage aber sehr oft, es ist manchmal leichter für den Glauben zu sterben, als mit dem Glauben zu leben. Aus welchem Grund sage ich das und lebe das auch? Weil ich sehe, wie ich persönlich täglich konfrontiert werde. Wie handle ich in der einen oder anderen Situation? Wie reagiere ich auf die eine oder andere Herausforderung meines Glaubens? Wie mache ich dies oder jenes? Es geht ja nicht darum, was ich glaube. Es geht ja sehr oft nicht darum, was ich für Dogmatik, für Theologie habe. Es geht meistens für die Gesellschaft, für die Menschen um mich herum darum, wie lebe ich als ein Gläubiger. Deswegen ist das schwieriger oder sehr schwierig, glaubend zu leben, im Vertrauen, im Beharren zu leben, im Vertrauen auf den Allmächtigen zu leben, weil man permanent Versuchungen untersetzt ist. Wer ist dann bei uns ja diese Leiter? Wie gesagt, das können unsere Leiter, Gemeindeleiter sein, die ihr Leben im Glauben abgeschlossen haben. Das können Menschen sein, deren Biografien uns prägen können. Sehr oft sieht die moderne Generation oder die junge Generation, zu der ich mich auch persönlich sehr wahrscheinlich erzählen darf, die vorherigen Generationen als weniger erkannt. Ja, das heißt, die Jugend heute, wenn sie irgendwo auf die Bibelschule gehen und so weiter und so fort, dann denken, ja, jetzt haben wir mehr erkannt, jetzt haben wir unser Wissen aufgestockt, jetzt wissen wir mehr als vorige Generation. Und da entsteht ja diese Überhebung der Jugend, wenn sie dann über die vorherige Generation der Glaubenden sprechen. Und wenn man aus der Perspektive sieht, dass man auf das Was achtet, dann darf diese Überheblichkeit vielleicht auch manchmal stimmen. Der Glaube, die Forschung, die Theologie mag sich auch entwickeln, ist lebendig, die Erfahrung mit dem Wort Gottes, mit der Heiligen Schrift ist lebendig, Schritt für Schritt gibt es, man geht immer nach vorne, das, was vielleicht gestern als etwas Festes verstanden wurde, ist dann heute vielleicht nicht so ganz akzeptiert. Beim Hebräerbrief ist das zum Beispiel, früher hat man geglaubt, Paulus ist der Schreiber des Textes. Heute wissen dann die meisten Gläubige, okay, der Schreiber ist uns unbekannt. Ja? Und der moderne Gläubiger würde vielleicht sagen, ja, jetzt weiß ich mehr, jetzt bin ich weiter im Glauben. Aber das ist genau das Falsche, was einem Gläubigen passieren kann, weil er auf das Was geschaut hat. Und um das Was geht es in dem Hebräerbrief eigentlich weniger. Es geht mehr um wie. Darüber berichtet ja Kapitel 11 und 12. Kapitel 11, wenn man von Glaubenshelden spricht. Und hier ist dann Glaube als Standhaftigkeit das Grundmotiv des Briefes. Das Grundverständnis vom Glauben für die damalige Generation war etwas, was man in Leiden und Anfechtungen erlebt, ist etwas, was man aufrechterhalten soll durch das ganze Leben. Heute, wie betrachten wir die Menschen, die uns begegnen, die Gläubigen? Ist das ein Gläubiger, der neu bekehrt ist? Ist das jemand, der schon in der Familie den Glauben von seinen Eltern mitbekommen hat? Ist das jemand, der gut sprechen kann und gut aussieht? Ist das jemand, der nicht so gut sprechen kann und nicht so gut aussieht? Wir schauen heute meistens auf jetzt und auf hier. Wir sind an der Zeit gebunden, das ist im Prinzip richtig so. Kennen wir das Ende aller Menschen? Können wir das Ende der Menschen vorausschauen? Das, was uns bleibt, eigentlich die Hoffnung, dass die Menschen, die uns begegnen, dass die Geschwister, die uns begegnen, dass sie ihr Glaube bis ans Lebensende behalten. Dass der Glaube sie bis ans Lebensende trägt, kann man auch so sagen. Ausharren in der Beziehung, bis der Tod uns scheidet. Das ist ja bekanntes Eheversprechen, kennen viele, Verheiratete, Nicht-Verheiratete. Man verspricht etwas, bis der Tod uns scheidet. So ähnlich sieht das auch in der Beziehung mit dem Allmächtigen. Man bleibt in der Beziehung, man soll in der Beziehung ausharren, beharren, bis der Tod uns scheidet. Mich und den Allmächtigen für diese Welt. Selbstverständlich, es geht ja weiter. Aber wenn wir von hier, von unserer Erde sprechen, von unserer Zeit sprechen, von unserer Realität sprechen, dann trennt der Tod uns. Wie ist das Ende? Gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist ein Wort, was für mich in meinem jungen Alter viel bedeutet, weil dieses Wort ermutigt und ermahnt mich gleichzeitig und zwingt mich, rückblickend zu schauen auf die vorherige Generation. Wer war mein erster Gemeindeleiter, mein erster Pastor, mein erster Geistlicher? Wer hat mich am Anfang meines Glaubenslebens, meines Lebens begleitet? Habe ich jetzt mehr erkannt als er? Habe ich jetzt mehr Bibelverständnis als er? Bin ich jetzt höher gestellt als er, weil ich Theologie studiert habe? Bin ich jetzt anders qualitativ geworden als er? Wenn ich mir aber die vorherige Generation anschaue, dann zwinge ich mich tatsächlich und spreche zu mir, schau auf die Qualität des Glaubens. Wie haben sie geglaubt? Was haben sie erleiden müssen? Und wie haben sie ihren Glauben behalten? Vielleicht kennt ihr eure Gemeindeleiter nicht. Die vorigen meine ich jetzt von der Gemeinde. Vielleicht kennen wir die Menschen nicht mehr, die uns vorher hier in der Gemeinde gedient haben. Mag sein. Es ist manchmal sinnvoll, sich das Leben der Gläubigen anzuschauen, Biografien zu lesen, nachzufragen. Bei uns in der Gemeinde gibt es einige, viele kommen, oder die Hälfte der Gemeinde kommt ursprünglich aus der Sowjetunion, und es gibt einige, deren Eltern zum Beispiel im Gefängnis für den Glauben inhaftiert waren. Ich habe mir mal vorgenommen, mit ihnen darüber zu sprechen, habe auch mit denen gesprochen, immer ausgefragt, wie war das? Dann mir die Geschichten angehört, wir mussten uns unter dem Bett verstecken. KGB kam vorbei. Wir durften nicht dies oder jenes sagen. Verboten. All diese Geschichten, all diese Erfahrungen dienen für uns zum Vorbild, und wir sollen diesem Glauben nachahmen. Es ist sehr individuell, und da gibt es keine Formel, wie das geht. Man darf aber ruhig rückblickend werden, anachronistisch, zurückschauen. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das wünsche uns allen, dass wir die vorherigen Gläubigen, die vorherigen Biografien uns zum Vorbild nehmen und ihren Glauben nachahmen. Amen. Lass uns kurz gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, zusammenzukommen. Ich danke dir, Herr, dass wir in Freiheit leben. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der uns zu dir gerufen hat. Ich bitte, Herr, dass du uns Vorbilder gibst, dass du uns Männer Gottes zeigst und Frauen Gottes zeigst, die vor uns gelebt haben. Lass uns demütig auf sie schauen, dass wir bei ihnen lernen, wie sie geglaubt haben. Lass uns dir nachfolgen, indem wir auf die anderen schauen. Ich bitte, Herr, dass du uns durch den Heiligen Geist befähigst, zurückzuschauen, um nach vorne zu gehen, um nach vorne mit dir zu gehen. Dir sei Ehre, im Namen Jeschuas. Amen.